redet, ist nicht tot.
Da sind wir wieder, eine neue Ausgabe der Weinflaschen, und immer wenn Wein getrunken wird, ist Christoph Raffelt mit dabei.
Hallo Christoph.
Guten Abend. Guten Abend. Den ganzen Tag moderiert und irgendwie kriege ich dann heute jetzt keine Überleitung mehr her. Naja,
macht nichts. Aber
so aus. So.
Das muss aus.
Das musste aus, ja. Jetzt ist aus. Wo waren wir? Nirgends. Ach genau, das übliche Vorgeplänkel müssen wir ja erst machen, ne? Und wo ist der feine Herr wieder hingereist und hat kostenlos Wein genossen?
Ich glaube, ich habe eigentlich nirgendwo kostenlos Wein genossen. Also ich war ziemlich beschäftigt, aber wenig unterwegs. Ich war ein Wochenende, zumindest einen Tag in der Mosel, ja.
Mhm.
Da habe ich Wein auch hingebracht und habe dann auch Wein genossen. Also es gibt eine Facebook-Gruppe über Wein. Und Hauptsache Wein. Und die trifft sich einmal im Jahr, also seit letztem Jahr einmal im Jahr.
Die ganze Gruppe?
Nö. Das sind irgendwie, ich glaube, in der Gruppe, weiß ich gar nicht, das sind auf jeden Fall vierstellig.
Ja.
Und da waren jetzt so 60 Leute, glaube ich, bei Weingut Immich Batterieberg in Enkirch. Und das war schön. Also das hat Spaß gemacht. Ich habe das mit einem kurzen Besuch in Bonn verbunden. Mhm. Und das hat ganz gut gepasst.
Und aber ich sah auch irgendwie Bilder aus Brüssel von dir, ne?
Ja. Ich war jetzt am Wochenende bei meinem Sohn in Brüssel. Genau. Ja, ich fahre eigentlich zu selten. Der kommt ja normalerweise hier hin. Und ich fahre meist nur einmal im Jahr nach Brüssel. Und muss mal gucken, dass ich das vielleicht mal hier und da häufiger mache. Mit dem kann man ja jetzt noch nicht durch die Kneipen ziehen. Der ist 14, ne?
Doch, das geht.
Aber wir haben eine Brauerei haben wir zumindest zusammen besucht.
Aha. Ja. Welche?
Cantillon, die Sauerbierbrauerei sozusagen, die Gösebrauerei, also die Gösebrauerei.
Die
Gösebrauerei, genau, das ist eigentlich die Brauerei mit der größten Tradition. Mhm. Und also das ist nicht nur für Biertrinker interessant, auch für Weintrinker, weil diese Biere eben teilweise auch mit Wein gemacht werden. Also teilweise ein bisschen wie Wein, teilweise mit Wein, also Weintrauben.
Ja.
Also es ist ja ein Bier, das im Prinzip mit Milchsäurebakterien verarbeitet wird. Und da gibt es einen bestimmten Stamm, der heißt Brettanomyces. Und der wird, den findet man auch im Wein, also in der Weinproduktion. Da wird er allerdings, wenn er in zu starkem Maße vorkommt, dann eher als Fehler angesehen.
Ne? Ah, okay.
Also im Rotwein vor allen Dingen, wo man manchmal so Noten von Stall oder Pferdeschweiß und sowas hat. Ne? Das sind eigentlich diese Bakterien, die halt irgendwie im Keller vorkommen können. Und im Gösebier, also im sogenannten Lambic oder Gösebier, wird es ist das sozusagen gesucht, das ist Voraussetzung, um diesen Prozess herzustellen. Und zum Schluss kommt halt ein extrem trockenes, extrem saures, also sehr relativ saures Bier mit einem geringen pH-Wert raus. So ein bisschen wie eine klassische Berliner Weiße eben auch, ne? Gose. Witzigerweise ist Gose und Göse ja auch sehr ähnlich vom Namen her, obwohl die wahrscheinlich vom Stamm her gar nichts miteinander zu tun haben. Aber es sind halt ähnliche Biere.
Ach, okay. Ich dachte, die hießen so, die hießen gleich, weil es das Gleiche ist, mehr oder weniger.
Nee, anscheinend nicht. Also man geht davon aus, dass Gose halt aus Goslar kommt und da der Fluss durchfließt. Ne?
Ja.
Und die Gösen, das war so eine Widerstandsbewegung in Belgien.
Ach.
Belgien, Frankreich. Und es ist wohl so, dass die erste Göse in der Gösestraat in Brüssel gemacht wurde und dass das deswegen Göse heißt, obwohl es wirklich ähnliche Biere sind und total ähnlich heißen.
Ach, das ist ja verrückt.
Das ist schräg.
Das ist echt verrückt. Das ist so ein bisschen wie war das irgendwie? Finnisch ist nur noch mit dem Ungarischen verwandt und keiner weiß warum oder so ähnlich.
Ja,
ne?
Irgendwie so. Ne?
Ja. Das ist auch irgendwie so ein komisches Ding. Also Göse ist ja auch, das ist auch so ein Bier. Das kann ich nur intellektuell trinken. Also ich trinke das gern, aber auch immer nur gerne so ein kleines Glas oder zwei, drei Schluck, um ja tatsächlich intellektuell zu erfassen, wie toll das ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen, so lecker, Gose, das kriege ich nicht hin.
Ja, also bei Gose kriege ich das schon gut hin, oder bei Berliner Weiße, bei Göse oder Lambics. ist teilweise ein bisschen schwieriger. Es gibt schon sehr extreme, finde ich, sehr extreme Formen davon. Das ist ja, kennst du keine Brottrunk? Also diesen,
ja, ah. Ja,
das ist ja so ein bisschen, geht ja teilweise ein bisschen so in die Richtung.
Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe das einmal in meinem Leben getrunken, da war ich sehr jung und finde, ich weiß nur noch, dass ich es ekelerregend fand.
Ja, und so ging mir das mit den ersten ein, zwei Göse auch, bis ich das dann plötzlich irgendwie total gut fand. Also das war so ein Klicken sozusagen, ja, so eine Phasenverschiebung, und dann fand ich das plötzlich gut. Aber ich finde auch nicht alle Göse gut. Aber das, was die bei Cantillon machen, ist halt echt spannend, weil die neben diesen ganz normalen Göse-Sauerbieren eben das ja auch mit Frucht vergären.
Ja.
Das Typische ist Krieg, ne?
Ja, also, genau, Krieg.
Kirschbier. Kirschgöse, die mit einer speziellen, auch säurebetonten Kirsch Art aus Scharbeek, das auch direkt bei Brüssel oder mittlerweile ein Ortsteil von Brüssel eben vergoren wird. Da hast du dann so 250 Gramm Kirschen mit samt Kern auf 1 Liter Göse, ne, vergoren.
Das also ist da ziemlich hast du schon, viel. Also das, ja, das ist echt heftig.
Und das machen die halt auch mit Pflaumen, und das machen die eben witzigerweise auch mit verschiedenen Rebsorten. Also du kriegst da eine Merlot-Göse und du kriegst da eben eine Pinot-Denis-Göse, ja. Und das ist schon sehr cool. Ja. Und was eben auch spannend ist, ist, dass diese Biere reifen. Also man bekommt sie kaum, aber da jetzt in der
wo drin reifen die? Flasche oder?
Ja, Flasche,
oder?
Ja. Okay. Flasche. Die liegen da in den Kellern wie Champagnerflaschen.
Okay.
So Syrlat. Und reifen dann unter, die haben so eine Mischung aus Kronkorken und Kork irgendwie. Und die reifen dann auch 10, 20 Jahre, ne? So wie die Berliner Weiße auch wiedergefunden hat, ne? Auf irgendwelchen
Andreas Bog,
Andreas Bog, genau.
Schneeäule heißt es, glaube ich, momentan. Also unter dem Label wird seine Weiße vertrieben gerade.
Ah, okay.
Gibt's im Übrigen auch bei, haben wir auch schon mal drüber geredet, bei Nobelhart und Schmutzig. Die haben, wenn du da die Getränkebegleitung nimmst, kriegst du auch eine Berliner Weiße dazu, und zwar die Schneeäule. Die macht Andreas mit, wie heißt denn die Braumeisterin, mit der das zusammen macht? Nee, krieg ich nicht mehr zusammen.
Okay. Das ändert sich ja auch immer je nach Menü, ne? Also wir hatten ja andere Biere. Wir hatten irgendwie das klassische Schönramer-Pilz, genau, und dann das hatten
beste,
wir die
beste Späti-Bier, das es gibt. Ja, aber es gibt
Heisenpeters also, hatten wir da. Mhm.
Stimmt. Bei mir gibt's also bei mir hier in der Gegend und Tempelhof, Berlin-Tempelhof, da gibt's halt leider keine vernünftige Craft-Bier-Quelle, die fußläufig zu erreichen wäre. Im Friedrichshain, wo ich mich ja auch oft aufhalte, da gibt's so ein Craft-Bier-Späti. Das ist
okay.
Das ist halt so ein Standard-Späti, so, ne, so 1000 Tüten Chips, unglaublich viel billig Fernsehbier, bla. Und dann drehst du dich um und denkst so, was hat der denn hier für Regale stehen? Und der hat, also, ich würde mal grob geschätzt, irgendwas so zwischen 50 und 80 verschiedene Craft-Biere da in seinem Laden stehen.
Ja, das ist cool.
Also wirklich auch so ganz ausgefallenen Krempel, also auch so Schuff und sowas.
Ja.
Und was er eben auch hat, und das aber im normalen Kühlschrank, also so praktisch neben dem Craft-Bier, steht halt Schönrammer Pilsener. Und das ist ja nur so ein stinknormales Kastenpilz. Ne? Also es ist halt so, wird halt schon ewig gebraut, gibt's halt im Getränkeladen so ganz normal und so. Also ist jetzt halt nicht sowas, wo du sagen würdest, oh, tolles Craft-Bier, 3,80 die 0,3er Flasche.
Nee, no.
Sondern die kostet bei dem halt 1,50 die Flasche. Und das ist,
ja, es ist eigentlich das, also es gibt ja dieses klassische Pilz mit dem klassischen Etikett bei Schönreimer, und dann gibt's halt noch dieses Grünhopfenpilz, ne?
Oh, das
ist dann wieder nicht. Ist dann eher wieder so diese, aus dieser moderneren Craft-Bier-Ecke sozusagen.
Ja. Also was halt so klasse ist, das kauft halt keiner, weil es keiner kennt, ne? Also alle kaufen dann irgendwie immer so Bier, hier Tegernseher und was man sich sonst so kauft. Und du kriegst dann aber für 1,50 die Flasche ein so umwerfendes Bier, dass du eigentlich gar nicht die 3,80 fürs Craft-Bier ausgeben musst. Das finde ich ziemlich geil. Also da gehe ich immer gerne hin und hole mir Schönrammer-Pilsen. Das ist auch die einzige Schönrammer-Flaschenquelle, die ich kenne hier in Berlin, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich gibt es das noch öfter, aber habe ich noch nicht gefunden. Also bei meinem Getränke Hoffmann gibt es das nicht. Der hat, aber immerhin hat der diese 07er Meisels and Friends, was auch ganz geil ist.
Ja.
Also kann man immer ganz gut trinken, vor allen Dingen, wenn man dann sich so auf dem Tempelhofer Feld trifft und sagt, ja, ich bring 2 Bier mit. Das sind so 2 Flaschen mit 8 Umdrehungen und alle sind besoffen hinterher. Das ist immer ganz lustig. Im Chat wird schon gefragt, welcher Späti das denn ist im Friedrichshain. Der ist unten am Boxhagener Platz. Und zwar Boxi-Ecke, was ist denn das? Ist das Grünberger Straße? Ich glaube Boxi-Ecke Grünberger Straße, schräg gegenüber von den Eispiraten, so ein Eckladen. Für alle, die sich da auskennen, für alle, die sich nicht da auskennen, können wir ja nochmal schreiben, wenn sie dann mal einen Berlin-Besuch machen und sich den angucken wollen. Aber es ist ein echt guter Laden, kann ich nur empfehlen. Weswegen ich fragte, worauf der das lagert, weil ich habe dann immer, wenn ich an so saure Biere und Lagern und so denke, denke ich immer an Georg Schneider, von dem hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass wir letztes Jahr, Schneiderweiße, dass wir dessen Brauerei besucht haben und der ja rumexperimentiert mit Bier. Was hat der gesagt? Der sagt, man kann zu jedem Essen Bier reichen, außer zu, ich glaube, Wild. Hat er gesagt, geht das nicht so gut.
Ja. Genau, deswegen experimentiert er die ganze Zeit mit dem Bier aus dem Holzfass.
Genau, darum lagert der Bier in Holzfässern und die werden auch säuerlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Also er verkauft das auch und ist aber auch unzufrieden damit. Er sagt, es ist nicht so, wie ich es eigentlich, was ich gerne hätte, aber kauf's halt.
Weil ich diese Biere hier bei Cantillon, die werden halt auch im Wesentlichen im Holzfass ausgebaut. Also wirklich in Barriques. Ja. Also
belegte oder unbelegte?
Also vorher belegte, meinst du?
Ja. Weil Schneider kauft halt belegte, ne?
Also ach so.
Schneider kauft belegte. Das ist echt krass. Schneider kauft also eben da unten.
Da war vorher Wein drin dann, oder was?
Ja, genau.
Oder Whisky.
Whisky, glaube ich, war drin vorher. Also der kauft halt die ganzen belegten Fässer da unten weg. Ja. Und die ganzen Winzer kriegen die Krätze und hassen ihn. Weil,
aber so viel kann der doch da nicht stehen haben, so viele Fässer.
Doch. Das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wie viele Fässer da unten rumstehen bei dem im Keller.
Hm? Dafür, dass es immer noch Experiment ist, ja?
Ja, genau. Ja, aber vielleicht hat er Kohle genug.
Also ich schenke mir jetzt mal was ein übrigens.
Achso, was trinken wir denn? Womit fangen wir denn an? Also
wir fangen mit Sauvignon Blanc an.
Welcher ist denn das?
Warte mal. Zellertal Sauvignon Blanc 2015.
Warte mal. Zellertal Sauvignon Blanc. Vorher wollte ich noch erzählen, dass ich das beste Essen meines Lebens gegessen habe.
Ja.
Was auch das teuerste Essen meines Lebens war.
Echt?
Dummerweise. Ja, ich musste echt ans Sparbuch. Zwar war ich wieder in Franken, um eine neue Folge von Hock die Her aufzunehmen. Diese Auftragsproduktion, die ich für die Bayern Tourismus mache.
Ja.
Und war in einem Restaurant, und zwar in Heroldsberg. Das ist so 10 Kilometer von Nürnberg entfernt.
Ja.
So ein kleiner Ort, aufgeräumt, intakte Ladeninfrastruktur. Also läufst da so durch. Das ist so ein Schneider, ein Schuhladen, so wie man es eigentlich kennt. Und wie es langsam verloren geht irgendwie. Und da gibt es ein Restaurant, das heißt So Sein. Klar. Genau, das
so
heißt
sein ist da.
Ja. So Sein. Und ja. Mit dem Felix Schneider? Felix Schneider hieß er, der Küchenchef da ist, einer der beiden Gründer und Küchenchef, mit dem habe ich 2 Stunden über Essen geredet. Was auch wieder sehr spektakulär war, weil es gibt ja so, weißt du, ich habe jetzt schon so oft mit Restaurantleuten geredet und oder Gastwirten und so. Du denkst dir ja dann irgendwann so, mein Gott, willst du denn jetzt nochmal über Essen reden? Du kannst ja jetzt nicht, also ich bin ja schon, also ich vergesse ja, sagen wir mal, 70% dessen, was ich letztes Jahr noch wusste, habe ich wieder vergessen. Dann bin ich in der Lage, 20% zu faken, ja, so zu tun, als wüsste ich es nicht, damit es interessant klingt. Aber irgendwann werden diese 20% halt immer mehr. Ja? Also das ist dann halt irgendwie, und dann kriege ich halt Sorge, dass ich unglaubwürdig klinge oder sowas. Na, bin dann dahin und dachte so, also es ist halt so ein uralter Gasthof, steht da draußen dran, Gasthof zum irgendwas, seit 1500 Ebbes. Und du denkst so, ist ja interessant, dann kommst du rein und denkst, oh, ich bin in Berlin-Mitte. So, hast zwar noch so alte Balkendecke, aber dann so völlig modern ausgestattet und sowas. Der hat seine Tische, also das ist auch total cool. Der sagt, naja, wir wollen halt, also der Laden heißt So Sein, nimmt damit Bezug auf irgendeinen Philosophen, der vom So Sein gesprochen hat, also vom Wesen, von der Essenz der Dinge. Ja, und der versucht halt die Essenz der Zutaten oder der Speisen irgendwie, also das Wesen der Speisen auf den Teller zu bringen, was schon eine ganz witzige Philosophie ist. Und verkauft auch jeden Platz nur einmal am Abend. Ja. Es müssen alle gleichzeitig kommen.
Ja.
Also kannst halt nicht so, ja, ich komme um 7, ich komme um 8:30. Nee, du kommst entweder um 7 oder um 8:30, weil um 8 geht's los. So, und
gibt das dann, kommt ja immer häufiger hier. Das ist hier beim Kevin Fehling hier in Hamburg auch so. Und ja.
Und es gibt dann 14 Gänge, glaube ich. Davon 5 in einem Flight, der heißt Prolog. Das ist halt das, was bis 20 Uhr passiert. Und das sind halt so, du isst da viel mit den Fingern. Das sind halt so Häppchen, irgendwie so kleine Häppchen mit aus irgendwie so, weiß ich nicht was, Leber und sonst wie. Also die verarbeiten auch alles. Also sie kaufen auch ganze und halbe Tiere und verarbeiten die komplett. Machen sogar was für Vegetarier. Also wenn du früh genug Bescheid sagst, dass du Vegetarier bist, dann tun sie das Fleisch raus. Für Veganer gibt's nichts.
Gut, wir haben halt eh Pech gehabt.
In dem Fall
sorry, haben wir Pech
gehabt, ja, genau. Und ja, und der sagt halt, ja, und das ist halt auch ganz wichtig, dass du nicht nur, wenn du dich um das Wesen der Speisen kümmerst, brauchst du auch Ruhe und du brauchst Raum und so. Der hat total wenig Plätze nur. Ich glaube, 30 Plätze hat der da nur drin in dem Laden.
Ja,
obwohl du da locker das Doppelte reinpacken könntest. Und er hat sich extra erzählt dann so, ja, es gibt halt so eine Gastronormtische, die haben eine Normbreite. Das war ihm aber zu schmal. Der wollte irgendwie 15 Zentimeter mehr und hat darum dann extra Tische bauen lassen und so Zeugs. Mhm.
Und, ja, der hat ja das große Glück, dass sein Partner eben einen sehr, sehr guten, also sehr erfolgreichen Catering-Service da in der Ecke hat. Ne?
Ja, ja.
Und das eben grundsätzlich damit erstmal finanziert. Ne?
Ja,
das ist schon toll.
Da gibt's dann, ich habe die Karte natürlich fotografiert. Es ist das erste Mal auch, dass ich in einem Restaurant nicht das Essen fotografiert habe, weil ich irgendwie gedacht habe, nee, das ist würdelos.
Ja, wobei du wir das, glaube ich, eigentlich im Nobel hat und schmutzig auch nicht wirklich gemacht
haben. Stimmt, aber da haben sie auch explizit darum gebeten, die Handys drin zu lassen. Ich lese mal vor. Marinierte Salatstrünke,
Kräuter
gekochter Rahm. Habe ich dir das geschickt?
Nee, aber ich sehe es gerade auf der Website. Ah, das ist gerade auf der Website. Bayerische Garnele.
Das kannst du dir, also, die siehst du, die hatte ich nicht. Die wechseln, so. Der wechselt auch ständig seine Karte. Okay. Also der hat, ich glaube, 5 große Überschriften im Jahr. Also im Moment ist dran weites Land. Und,
das steht hier allerdings auch drüber, ja.
Und guckt dann halt, was es so gibt. Also der guckt auch auf saisonales Zeugs und sowas. Die kochen, machen viel ein, also einwecken, beizen, marinieren und sowas auch, um auch Sachen irgendwie übers Jahr hinweg zu halten. Diese marinierten Salatstrünke, das ist totaler Wahnsinn. Das sind halt die Strünke vom Salat.
Ja.
Die werden dann irgendwie blanchiert, dann ein bisschen, keine Ahnung, wie gewürzt. Und dazu gibt es dann einen Sud aus Salatblättern. Ja, okay. Das heißt, du hast marinierte Salatstrünke, die in einer Soße schwimmen, die nach Salat schmeckt. Also konzentrierte Salatsoße. Also ich habe noch nie so intensiven Salat geschmeckt. Und das zieht sich halt durch das ganze Ding durch. Dann genau, Forelle lauwarm, saure Lunge, Gurke und Holunderblüte. Da hast du dann so eine Forelle Sous Vide gegart. Also sehr buttrig, also sehr weich. Und dazu diese knackige, saure Gurke. Dazu diese saure Lunge, die so ein bisschen so Mittelkonsistenz hat. Und die Gurke ist knackig.
Okay.
Und sobald du das, und er sagt dann halt auch so, ich empfehle das gemeinsam in den Mund zu stecken. Und dann steckst du das gemeinsam in den Mund. Und dadurch, dass die Gurke so knackig ist, wird der Fisch. Der verändert dadurch nochmal das Mundgefühl. Also er ist dann nicht mehr buttrig, sondern eher wattig. Das ist total faszinierend. Ich habe wirklich nach jedem
Texturveränderung.
Ich habe nach jedem, was ich da gegessen habe, war ich komplett geflasht. Es ist wirklich so, als hätte ich das erste Mal, keine Ahnung.
Und du hast da alleine gesessen?
Ich habe da alleine gesessen, ja. Weil ich war halt mittags da. Wir haben dann etwas über 2 Stunden miteinander gequatscht. Die Sendung wird auch bald kommen. Also ist im Moment in der Abnahme.
Okay.
Und irgendwann mittendrin, als er erzählte und ich sah so die Preise und dachte so, alter Vater, ey, das ist richtig Geld. Und wie er erzählte, sagte ich irgendwann so, stopp mal hier, ich schneide das dann hinterher raus, aber hast du noch einen Platz frei für heute Abend? Meinte er, ja, willst du? Dann gehe ich eben in die Küche und ging in die Küche und sagte, ja, heute Abend noch einer dazu. Und ich hatte die heimliche Hoffnung, dass er mich einlädt, hatte er aber nicht. Das war echt bitter.
Hast du es mit oder ohne Getränkebegleitung?
Ich habe es mit Getränke. Ich nehme immer gerne mit Getränkebegleitung, weil die haben sich Gedanken gemacht. Und du bekommst halt, und das ist cool, es gibt eine
die alkoholfreie Variante, sieht sehr spannend aus.
Die alkoholfreie Variante?
Also genau. Die normale sowieso, aber die kenne ich alle. Das ist Martin Kösslers Weinkarte, also von der Weinhalle.
Ja.
Ja.
Und die alkoholfreie Getränkebegleitung war auch total cool. Und ich habe halt ein Gemisch gekriegt. Also der Sommelier meinte, pass auf, ich nehme einfach immer das, von dem ich denke, dass es am besten zum Gang passt. Und das ist dann entweder Alkohol oder kein Alkohol. Also und das, ja, ne, sauer, ich lese mal vor. Sauerampfermolke, Rettichsaft, Karotte und Fenchel, das sind alles Säfte und Sude, Spargelkresse. Dann gab es einen übernormalen Null mit Preiselbeeren drin.
Ah, witzig.
Übernormalen Null ist ein...
Das ist quasi alkoholfreie Bier von Kehrwieder, ja.
Genau. Ein alkoholfreies IPA.
Genau,
IPA. Fichtenspitzenlimonade. Da laufen die durch den Wald. Die laufen sowieso die ganze Zeit durch den Wald und sammeln Zeug.
Scheint auch zunehmend in zu sein.
Aus dem die hinterher Essen machen. Alter, ja. Fichtenspitzenlimonade. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Das hat, ja, wie Fichten. Milde Fichte. Ja. Milde Fichte mit Limo. Bohnenapfel, Sellerie, Sesam war so ziemlich das widerlichste Getränk, was ich in den letzten 10 Jahren zu mir genommen habe. Hat aber dann wiederum sehr gut zum Gang gepasst. Also wenn du es mit Essen genommen hast, und ist das waren so extreme neue beeindruckende Geschmackserlebnisse mit jedem Gang, wirklich mit jedem Gang, dass ich bin nicht in der Lage, das in irgendeiner Form zu beschreiben, was mir da passiert ist. Also es ist wirklich, ich bin geflasht. Ja. Und zwar immer noch.
Das hört sich so
das,
an.
Das war das beste Essen meines Lebens. Das war wirklich das beste Essen meines Lebens. Da lohnt es sich in jedem Fall drauf zu sparen. Es ist sehr, sehr teuer, muss man wirklich sagen. Also das ist jetzt. Also
ich sehe, das sind hier 180, 190 Euro, ne?
Ja, also genau. Also du hast das Menü.
Ja, aber so viel gibt man halt für solche Restaurants aus.
Ja. Wasser gibt es kostenlos.
Also, dann können die trotzdem immer noch nicht unbedingt zwingend in schwarzen Zahlen arbeiten. Ne?
Also, doch, können sie. Da reden wir auch drüber in der Serie. Ja. Gesagt halt, eigentlich ist es halt so, dass du das Essen. Also das Essen kostet, kann man ja sagen, das Essen kostet bei ihm 115 Euro, die Getränkebegleitung 75.
Ja.
Und er sagte, eigentlich müsste man es so machen, dass die Getränkebegleitung 35 kostet und das Essen dafür 160 oder so. Mhm. Aber du kannst auf keine Karte 160 Euro fürs Essen schreiben, dann kommt keiner.
Mhm.
Was irgendwie dann halt auch so ein, ja, hat sich halt so eingebürgert.
Ja.
Und ich meine, Alter, ich weiß nicht, ob das auf deiner Karte auch noch steht. Kalt geräuchertes Eigelb, Rohschinken, Kartoffeln und Spargel.
Nee, das steht hier nicht mehr.
Reh mit Waldmeister Mango. Das war wirklich so spektakulär. Ich kann echt nur
jemanden. Ja, was ich damit nur sagen wollte, ist, also ich meine, viele Leute regen sich dann darüber auf, dass so Essen so teuer sein soll, ja. Also warum man sowas tun sollte, aber es muss einfach so teuer sein. Es ist der Aufwand, das herzustellen, ist einfach Wahnsinn, ne?
Ja.
Und wenn man dann wirklich auch noch durch den Wald rennt und die Sachen irgendwie zusammensucht und eben tatsächlich regional einkauft und den natürlich teureren Gemüsebauern und so weiter bezahlt für eine sehr gute Ware, dann kostet es halt nachher so viel.
Genau.
Das ist einfach so. Und
ich habe dann auch mitgekriegt, wie er irgendwas bestellt hat, war auch ganz schön. Also auch ein Kollegen geschickt hat, gesagt, ja, dann brauchen noch die und die Paprika. Ja, ich weiß auch nicht, ob es die gibt. Doch, der hat die. Und wenn er die nicht rausrückt, dann gib ihm einfach noch einen 20er. Weißt du, so alt ist egal, ich will das. Schon echt faszinierend. Der hat einen eigenen Garten. Der hat einen eigenen Garten, ich glaube 1,5, 1,8 Hektar, in dem die allen möglichen Scheiß selber anbauen. Eigentlich Kräuter und Gewächse und Gewürben und weiß nicht was. Also es ist irre. Und ich denke mir auch vor allen Dingen, Menschen fahren in Urlaub für 1.500 Euro, um am Strand zu liegen oder sowas. Dann kann man auch mal für 250 Euro sowas machen.
Ja. Weil stattdessen kaufen sich die Leute für 600 Euro einen Webergrill und für 5 Euro das Fleisch.
Genau. Oder so, genau. Ja. Also das war wirklich, das ist faszinierend. Sauvignon Blanc.
Weil hier Sauvignon Blanc um Essen. Und Sauvignon Blanc aus dem Zellertal, genau, und das Weingut Schwedhelm.
Aus welchem Tal?
Zellertal.
Ist das in Österreich?
Nicht Zellertal. So. Nein, Zellertal.
Zellertal.
Nee, Zellertal ist, liegt zwischen der Pfalz und Rheinhessen.
Mhm.
Und je nachdem, wo du dein Weingut hast, in der Pfalz oder Rheinhessen, ist der Wein dann halt auch ein Pfälzer oder ein rheinhessischer Wein. Zumindest ist es bei bestimmten Lagen in diesem Zellertal so. Und die Brüder Schwedhelm, Stefan und Georg, die haben ihr Weingut eben auf der pfälzerischen Seite und entsprechend sind es heute Pfälzerweine im Glas.
Jetzt habe ich mir den Wein in den Ausschnitt geschüttet, weil ich das Glas zu schnell angesetzt habe. Das ist ja ekelhaft. Mann, ey. Einmal im Jahr versaue ich mich, mindestens einmal im Jahr. So, nochmal.
Genau. Und die beiden, also der eine, der Stefan macht halt im Wesentlichen den Wein, der Georg macht im Wesentlichen Marketing, Verkauf und so weiter. Und wobei ich mal denke, dass sie einfach zusammen sozusagen den Stil ihrer Weine besprechen. Und das ist so ein bisschen so ein typischer, so eine Geschichte, wie wir die schon häufiger hatten, dass die im Prinzip das Weingut ihrer Eltern übernommen haben und eben so gut wie alles anders machen, ne? Weil ihre Eltern wenig bis gar nichts selber vermarktet haben, eben viel Fassware verkauft haben und die Jungs eben gut ausgebildet sind und das anders machen wollten. Und Zellertal war mal ein sehr, sehr guter Name. Also teure Weine, sehr bekannt. Und das ist dann so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten, also in diesem ganzen Niedergang des deutschen Weins, sage ich mal, so 60er, 70er, 80er Jahre ist das vor allen Dingen, aber ich glaube im Zellertal schon ein bisschen vorher vieles runtergewirtschaftet worden. Viele haben sich eben gar nicht mehr getraut, selber Wein zu machen, haben dann lieber eben Fassware verkauft und die beiden sind halt damit beschäftigt, jetzt seit ich glaube einem Jahrzehnt oder so schon, mindestens aber 5, 6 Jahre, das Ganze eben Stück für Stück umzustellen. Und sind mittlerweile auch biozertifiziert, haben jetzt gerade irgendwie das Weingut auch erweitert und gehören eben letztlich mit zu dieser jungen Generation, die irgendwie ja in Rheinhessen eben viel umgestellt hat. Jetzt in der Pfalz tut sich einfach sehr, sehr viel, gerade auch in dieser Ecke da in der Pfalz. Und ich habe die Weine zum ersten Mal probiert. Das muss auch schon irgendwie 3 oder 4 Jahre her sein eigentlich. Da gab es die, gibt es die teilweise immer noch bei Rindchen, also Weinkontor Rindchen hier in Hamburg. Hatten wir auch mal Weine von in der zweiten Sendung, glaube ich, die wir gemacht haben.
Ja, Rindchen kam schon öfter vor, ja? Der Name. Also ja. An den erinnere ich mich zumindest irgendwie.
Weil der Gerd Rindchen halt auch ein echt ein Fuchs ist, was so das Aufspüren von so Talenten angeht. Ne? Also gerade auch in einem Bereich, Preisbereich, den er seinen Kunden eben anbietet. Ne? So gerade bis 10 Euro die Weine. Ne? Mhm. Da ist der sehr, sehr gut und da hat er eben diesen, damals hieß es noch Klosterhof-Schwedhelm, mit eben auch deutlich klassischeren Etiketten, hat er die eben entdeckt und ich fand die damals schon sehr gut und dann habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt so vorletztes Jahr irgendwie wiederentdeckt, also gerade auch, weil die eben auch ihr Corporate Design eben umgestellt haben auf das, was du jetzt eben siehst, ne? So dieses etwas verwaschene 70er-Jahre-Foto da, ne? Auf dem Etikett.
Ja, sieht aus wie so eine alte Postkarte, die man dann irgendwo im Ständer in Südtirol noch findet oder sowas, genau.
Ja. Genau, das ist wieder so ein Werk der Medienagenten, die wir ja auch schon ein paar Mal irgendwie hier zwischen hatten, die einfach sehr, finde ich, sehr eben sehr individuell die Weingüter betreuen und da kommt immer was sehr, sehr Eigenes bei raus, ne? Ich finde normalerweise eben auch was sehr Passendes.
Ich finde den Wein auch eigen, also zumindest in der Nase. Ich habe noch nicht probiert.
Das Besondere am Zellertal ist halt, dass dieses Zellertal Kalkstein hat. Und du hast so rundherum, ist jetzt Rheinhessen und dieser Teil der Pfalz jetzt nicht unbedingt so bekannt für Kalkstein.
Ja. Kommt daher diese... ich finde ja nicht, dass der nach unreifer Frucht riecht, sondern eher nach Frucht mit Gemüse. Also kommt das vom Kalkstein oder ist das jetzt einfach nur, weil ich sowieso
nicht. Also ich finde gar nicht Gemüse.
Also doch, so, und zwar.
Ich finde ja, dass der Minze hinten raus hat, vor allen Dingen.
Minze. Stimmt, Minze passt. Ich finde, er hat aber auch was von Sellerie. Nicht unmittelbar, aber so diesen.
Ja, aber das Grüne
von der Seite. Diese grüne Anmutung von Stangensellerie.
Finde ich auch. Also wir haben ja bei Sauvignon Blanc haben wir meistens, also es gibt ja irgendwie so ein bisschen grob gesagt so zwei Typen von Sauvignon Blanc. Das eine ist so dieser Sancerre, fahrreich Sauvignon Blanc, ne, mit viel Stachelbeere und grüner Paprika und so, ziemlich clean. Und auf der anderen Seite diesen Neuseeland Sauvignon Blanc mit schön frisch geschnittenem Gras und Mango, Maracuja vor allen Dingen und so weiter. Ne? Und das hast du jetzt hier eigentlich nur so ganz gedämpft in der Nase, finde ich. Ne?
Oh, schön.
Ich finde, in der Nase wirkt er kühl. Mhm. Also ne? Mhm. Kühl, also mit kühlen Aromen. Und ich das Schöne finde ich bei ihm, dass er halt nicht so super expressiv ist. Also manchmal bei Sauvignon Blanc, das klatscht dir irgendwie die Aromen ins Gesicht. Ne? Das ist ja manchmal schon fast ordinär. Ne? Und das hat er hier halt gar nicht.
Und vor allen Dingen, was er in der Nase verspricht, also dieses, ja, gemüsige, ich bleib mal bei gemüsig einfach. Also das Stangensellerige,
ja.
Das hat er im Mund erst recht. Das finde ich mal interessant. Also was ist ja oft, also was ich oft habe, ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich rieche und schmecke.
Ja.
Und ich finde, da ist keine Diskrepanz dazwischen.
Ja, das finde ich auch.
Geht halt weiter. Also der führt sich selbst im Mund weiter.
Ja. Finde ich auch. Hm. Also er hat dieses geradlinige, sage ich jetzt mal so, geradlinig. Also jetzt im Gegensatz zu diesen also auch hier in Deutschland hast du, finde ich, immer noch sehr häufig so Sauvignon Blancs, die riechen extrem stark.
Mhm.
Dann hast du das am Anfang auch noch im Mund und dann macht es wie so ein Plöpp, ja, wie so ein Ballon, der platzt und dann fällt es total ab und dann ist es alles irgendwie weg. Ja.
Mhm.
Also mehr Schein als Sein. Und das hat er hier irgendwie überhaupt nicht. Ja. Also zum einen finde ich, ist er schön trocken. Der ist schön säureknackig.
Mhm.
Und der hat von dieser also so eine schöne Spannung drin. Ne?
Ja, etwas Bitteres.
Ja.
Etwas Bitteres, was ich nicht ganz angenehm finde.
Okay.
Wie alt ist der?
Der ist jetzt so von diesem Jahr. Also der ist noch nicht so lange abgefüllt.
15, ja. Ja, vielleicht ist das, kann das am Alter liegen?
Nee, ich finde, dass das Bittere durchaus typisch auch für die Rebsorte ist.
Mhm.
Also insgesamt sind so Rebsorten, die so in die Richtung gehen, Verdejo aus Rueda in Spanien oder auch Scheurebe manchmal oder eben gerade aus Sauvignon Blanc, die haben häufig so eine gewisse kleine Bitternote hinten raus.
Mhm.
Und ich finde es nicht störend. Also es ist jetzt vielleicht bei dem Wetter irgendwie nicht so, aber wenn du das Ganze irgendwie tatsächlich so als im Sommer nimmst, dann hat es eigentlich was sehr Erfrischendes.
Und was er auch hat, ist, der hat eine unglaubliche, der ist so intensiv in allem, was er im Mund macht.
Ich auch.
Den kannst du halt, da kannst du halt locker mal irgendwie zum Grillen kannst du den mitnehmen.
Locker.
Also, ne? Aber ganz locker. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann Angst haben müsstest, dass irgendwie das schwarz gebratene, krebserzeugende Fleisch diesen Wein irgendwie wegdrücken würde. Also der kann sich echt behaupten.
Ich ihn jetzt zum fetten Stück Fleisch vielleicht nicht unbedingt nehmen würde, nee. Aber nee.
Also das mag daran liegen, dass ich die ganze Woche schon Bock auf ein schönes Stück Fleisch habe. Aber ich kann mir das gerade richtig gut vorstellen, den zu Fleisch. Also
Also Gemüse, Fisch,
weißes Fleisch,
Krabbentiere und so weiter gerne, aber ich glaube, ich würde auch kein weißes Fleisch so unbedingt nehmen.
Oh, habe ich dir eigentlich von meiner neuen Vorliebe für Austern erzählt?
Nein.
Nicht. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit Austern gehabt. Ich habe halt ein paar Mal Austern gegessen, vor allen Dingen auf so komischen Veranstaltungen, wo dann so ein Caterer Austern präsentiert hat auch und so. Oder Austern ausgeschenkt hat. Und fand die immer ein bisschen lame. Also, ja, mein Gott, kann ich auch die Nase hochziehen? So, weißt du, Nase hochziehen, ein bisschen Zitrone drauf. Also, weißt du, nimmst du einfach vom Tequila die Zitrone, das Salz und ziehst einmal die Nase hoch. So, dann hast du Austern. Das war halt so meine Haltung zu Austern. Ich fand das immer ganz witzig, dass es das gibt, aber ich habe es nicht gesucht. Und dann, als wir in Frankreich waren zusammen, hatten wir ein paar Austern auf dem Grill liegen auch.
Ja.
Das fand ich, das war das erste Mal, dass ich dachte, oh, das schmeckt ja nach was.
Ja, das funktioniert auch gut, das finde ich auch.
Und jetzt war ich kürzlich in der Markthalle 9.
Ja.
Burger essen bei Kumpel und Keule, den besten Burger meines Lebens.
Mhm.
Kann ich immer nur wieder empfehlen, habe ich glaube ich auch schon getan hier.
Dann warst du bei Fischmann Micha.
Nee, ich war nicht bei Fischmann
Micha. Nee, die haben ja auch manchmal bei Kumpel und Keule Austern, haben die ja auch Austern.
Nee, da gibt es einen Austernstand. Da gibt es einen Austernstand mit, wie heißt es, wild gefangen? Nee, wild gesammelten Austern.
Okay.
Die verkaufen die unfassbar teuer. Ich habe 2,50 oder sowas das Stück. Und dann haben sie noch andere, die kosten sogar 3,50 das Stück. Wo du auch denkst, so, alter Vater, dafür, weißt du, kostet 3 Austern, kannst du halt auch so einen Burger holen, bist wirklich satt. Und dann hat mich aber mein Begleiter, also ich war da mit einem Wurstsack, und der hat mich dann gezwungen, so Austern zu essen. Und das muss das essen. Und weil ich halt gesagt habe, so, ja, naja, Austern kann man bringen, aber muss ja nicht. Jetzt finde ich Austern geil.
Ja.
Und dann erzählte der noch, naja, die Jungs, die da die Austern verkaufen, das sind eigentlich Hausbesetzer.
Ja, aber mit Sinn für Romantik.
Super, oder? Ja, jedenfalls mag ich jetzt Austern. Und da würde der auch gut zugehen. wo du Fisch sagst.
Nee, ja, auf jeden Fall. Ja, das geht auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das Schöne ist, dass der halt auch noch so eine Cremigkeit hat. Ne? Mhm. Also der ist auch tatsächlich irgendwie, du kannst das ja so ein bisschen dadurch erzeugen, dass du eine Batonnage machst, sprich, dass du den Wein eben auf den Hefen lässt länger, mhm, und die dann manchmal aufrührst, ne? Hier und da. Dann verwirbeln also die Hefen immer mal wieder in dem Wein und der Wein nimmt durch die, also einfach so was hefig-cremiges auf. Ne? Das kann man natürlich bis zum Exzess treiben. Das ist hier nicht, aber hier, man merkt einfach, dass der Wein eine schöne Cremigkeit hat. Mhm. Und wobei eben das Knackige dabei nicht verloren geht, finde ich. Und das ist echt eine schöne Kombination.
Mhm. Ja. Aber das Bittere ist mir ein Tick zu viel.
Okay.
Aber also ich würde den auf keinen Fall wegschütten, ne? Also und jederzeit servieren. Ja. Aber das Bittere ist mir ein bisschen zu. Mhm. Auch wieder, das haben wir irgendwie in letzter Zeit immer, ne? So brutal saftig auch. Ja. Das ist der Speichelfluss.
Ja, genau.
Krass.
Ja. Hm. Lockt so ein bisschen von der, also hier jetzt wirklich, finde ich, nur so sehr leichten Süßer. Ne? Mhm. Da ist nicht übermäßig viel drin. Ne?
Was zahlen wir da für die Flasche?
Das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwie die Preisliste nicht. Aber die sind, also vor.
Haben wir die wieder geschenkt gekriegt? Müssen wir jetzt sowieso immer sagen, dass das Superweine sind? Ja, ne?
Ja.
Ja, Superwein.
Das handelt schon irgendwie sozusagen auch aus. Das ist irgendwie, dafür machen wir ja auch die, also ich meine, wir machen einfach auch die Sendung und.
Um das für laut zu kriegen.
Nee, aber ich zahle dann jetzt nicht unbedingt auch noch die Weine dafür, wenn ich die Sendung mache. Das ist einfach ja auch wenn es gute Weine sind und ich gucke ja, dass es gute Weine sind im Vorfeld, mhm, dann ist es normalerweise eben auch eine Wertschätzung, aber auch eine Werbung für den Winzer und für den Händler. Ne?
Und außerdem ist uns die Zeit zu knapp oder zu schade, schlechte Weine zu präsentieren. Ne? Ja, stimmt.
Ja, das sowieso. Also wir müssen irgendwann nochmal diese Lidl-Aldi-Sendung machen. Ja.
Stimmt. 7,50 Euro, sagt der Chat.
Ah, okay.
Ja. Die Lidl-Aldi-Sendung, das ist eigentlich auch was wir irgendwie mal mit Publikum machen könnten. Einfach mal, ja. Weißt du, weil die sind so billig, die Weine da. Da kann man dann auch ohne weiteres mal 20 Flaschen kaufen und dann geben wir halt mal einen aus.
Ja, ja, klar.
Treffen uns auf dem Tempelhofer Feld, jeder muss ein Glas mitbringen und dann ist Messe.
Ja.
Ja, aber für 7,50 Euro ist das super.
Ja, top.
Ja, absolut. Super.
Ja. Mhm. X-Berg? Was? Der zweite Wein?
X-Berg. Ja. Kreuzberg. Also wenn man in Berlin lebt, dann weiß man natürlich, dass X-Berg Kreuzberg bedeutet.
Genau. Und der Wein heißt auch Kreuzberg.
Ah.
Ja, weil nämlich eine der Lagen dort im Zellertal Kreuzberg heißt.
Okay.
Also es ist einmal der Wein für die Hauptstadt und kommt aber aus dem Zellertal.
Hauptstadtwein. Quasi. Es gibt ja hier auch Weinbau in Berlin.
Genau.
Und zwar am Viktoriapark, also in Kreuzberg. Da gibt es Wein und da wird, also der wächst da nicht nur, sondern da wird auch Wein gemacht.
Das ist der Daniel Meyer, der sogenannte Hauptstadtwinzer.
Du kennst das natürlich. Aber angeblich kriegt man den nirgends, sondern der wird dann irgendwie, ist dann irgendwie
so Staatsbesuch
vorbehalten oder irgendwie sowas.
Ja. Achso, Staatsbesuche weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, oder für Gäste des Bezirks.
Also in Hamburg ist das so. Also in Hamburg gibt es auch einen kleinen Weinberg mit so Piwis, also mit so pilzresistenten Rebsorten. Und der wird tatsächlich irgendwie nur ausgesuchten Gästen des Senats irgendwie geschenkt. Aber ich glaube, man erwartet auch nicht, dass der sozusagen dann auch direkt live getrunken wird, weil der meistens auch nicht so ist.
Das kommt Wein.
Das ist, glaube ich, mit dem Berliner irgendwie schon so ein bisschen anders.
Ah, ja. Okay, der Kreuzberg kommt aber aus dem Holz, ne? Oder?
Nee, da kommt nichts aus dem Holz. Nee, im Prinzip ist das alles irgendwie mit neutralen Hefen im Stall vergoren.
Aber der hat sowas, also. Jetzt, der riecht so ein bisschen, als käme er aus dem Fass. Witzig.
Also das Witzige am X-Berg ist halt, dass es eine total schräge Rebsortenzusammensetzung ist.
Okay.
Die man sonst eben eher weniger hat, denn du hast Riesling, Chardonnay, Scheurebe.
Mhm.
Und das ist schon echt witzig.
Habe ich auch noch nie gehört. Das heißt nichts, aber habe ich noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also Riesling Traminer findest du häufiger mal, aber Riesling Chardonnay Scheurebe jetzt nicht unbedingt. Ne?
Die Farbe ist geil.
Ja, und das kommt eben aus dem Zeller Kreuzberg, was eben auch wieder so diesen Kalkstein hat.
Mhm.
Mit Ton ein bisschen, also ein bisschen so sozusagen Burgundrichtung, ja, mit einer ähnlichen Hangneigung auch, mit einer Südlage, also eigentlich sind das optimale Weinberge da. Ja. Das ist halt, diese Weine, also die Böden, die sind halt immer karg, ne?
Ja.
Und das ist eigentlich auch das, was dem Wein irgendwie gut steht. Ja? Also es sind eben keine fetten Böden, wo dann ein fetter Wein rauskommt, sondern diese Weine bleiben immer irgendwie klar und in gewissem Maße karg, ohne jetzt irgendwie unter Hunger zu leiden sozusagen. Mhm. Ne? Auch die Reben leiden halt manchmal so ein bisschen unter Hunger oder unter...
Was war das? Riesling Scheurebe?
Chardonnay.
Chardonnay. In der Chat sagt gerade, ich vermute mal, also da gibt es jemanden, der nennt sich Urmel. Der hat entweder sehr viel Ahnung oder hat die Weine gemacht. Das hat 60-30-10%. Also 60 Riesling, 30 Chardonnay, 10 Scheurebe.
Es kann sein, dass er die Weine gemacht hat, ja.
Ja.
Auf jeden Fall wollten die irgendwie mithören und haben, glaube ich, auch sogar irgendwie Freunde oder Kunden.
Ach, schon. Das müssen wir uns Weingut. Aber benehmen hier oder was? Das ist ja furchtbar.
Der hat auch wieder sowas. Ein bisschen mehr Restzucker als der Sauvignon, schmeckt man auch, finde ich. Ne?
Und er hat aber auch wieder bei allem, bei aller Süße, jetzt kommt wieder eine von Holgis berühmten Weinbeschreibungen. Stangensellerie-Honig. Hat schon mal jemand Honig aus Stangensellerie gemacht?
Nee, hast du sowas schon mal probiert?
Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so riecht.
Sollte man Honig aus Stangensellerie machen?
Weiß ich nicht. Irgendwie wird das doch gehen. Man kann auch Bier aus Kirschen machen.
Tja. Ja, das ist sehr ungewöhnlich, aber ich finde das sehr schön. Es ist irgendwie saftiger, also es ist so ein bisschen verspielter und saftiger als der Sauvignon Blanc. Ne?
Der andere hat mich jetzt dann doch stärker weggerissen, irgendwie. Also den anderen, warte, ich muss mal runterschlucken. Ich schlucke die ganze Zeit aus, weil ich ein bisschen kränkle und es mir nicht noch weitergeben will. Ah, da ist er. Okay, man muss ihn runterschlucken. Der hat hinten im Abgang, Fortsetzung der Aromen im Aufgang, der hat hinten im Abgang, also hinten im Hals kommt da nochmal was Schönes. Wow, und das geht auch nicht mehr weg.
Das bleibt.
Das bleibt, genau. Wenn hier was bleibt, dann das. Mhm. Ja, also der ist nicht so, der tritt nicht so rein, ne? Der davor ist so, gib mir mal Aufmerksamkeit. Und das ist jetzt wieder einer, um den man sich kümmern muss.
Ja, das ist ganz witzig. Also der ist auf der einen Seite, ist der so ein bisschen, also durch die Süße auch so ein bisschen verspielter. Der hat ja auch eine knackige Säure dabei, durchaus. Saftig.
Ja, aber nicht so saftig
wie der davor, ne? Genau. Und dann ist der aber irgendwie, also der Sauvignon ist für mich irgendwie so ein bisschen... bleibt so ein bisschen karger und so ein bisschen ernster.
Mhm.
Der hat irgendwie so in sich so ein bisschen mehr Spaß.
Ja, und hat auch ein bisschen mehr Wärme, der X-Berg jetzt, ne?
Hat auch ein bisschen mehr Reife, ne?
Also, der Reife, okay.
Ja,
aber genau. Den würde ich, der ist jetzt passend zum Wetter. Ich weiß nicht, wie in Hamburg das Wetter ist, also bei uns ist halt Wolken verhangen. Eben hatten wir einen Regen, der so heftig war, dass mein Schirm kaum gehalten hat.
Also, ja, hier war vorhin Unwetterwarnung vom deutschen Wetterdienst.
Ja. Naja,
und so war es auch. Also war Unwetter.
Ja. Und dafür ist
aber es ist überall Unwetter. Frag mal, wie es im Zellertal ist. Ich glaube auch Unwetter. Also ja, ich habe irgendwie Bilder von Rheinhessen gesehen, irgendwie auch auf Facebook. Das ist irgendwie, das macht echt keinen Spaß.
Also sind die Trauben kaputt oder schon
scheiße.
Ja.
Es gibt ja im Moment noch keine Trauben.
Wann
ist ja noch zu früh im Jahr. Ne? Also das ist ja sozusagen erst die. Ich weiß nicht, ob das da im Moment schon verrieseln kann oder so. Ich weiß im Moment nicht so exakt. Das ist ja auch von Anbaugebiet zu Anbaugebiet sehr unterschiedlich. Ne? Nee. Aber Das ist jedenfalls, da wird einfach auch viel am Boden weggeschwemmt und so.
Ja.
Ne? Das ist echt schon heftig. Ja. Also du hast ja teilweise auch also jetzt gerade auch hier auf so Kalkfelsformationen hast halt manchmal auch nicht mehr besonders viel Oberboden, ja. So 20, 30 Zentimeter oder so, je nachdem, ne?
Ja.
Das schwimmt dir halt teilweise da schon weg auch, ne?
Und dann fallen dir die Pflanzen um.
Nee, das jetzt nicht, weil die ja schon länger in der Erde wurzeln. Also die werden schon irgendwie 1-2 Meter tief sein, ne? Je nachdem, wie alt die sind.
Also die wurzeln dann auch tatsächlich in den Kalk rein, sozusagen.
Genau, weil du hast ja in den selteneren Fällen hast du einen Unterboden, der sozusagen von der Oberfläche her nicht angegriffen ist, ne? Sondern meistens sind ja auch diese Böden schon verwittert irgendwann und dann ist irgendwann was draufgeweht oder draufgeschwemmt worden. Ne? Also diese Erde, die war ja nicht immer da drauf. Und insofern dringt die Pflanze sozusagen in jeden Spalt oder so ein und sprengt den Stein dann auch, je nachdem. Ne? Das schon. Also die gehen schon in diese Böden rein. Also wirklich in das Gestein rein.
Was ist denn da noch für ein Kraut drin in der Nase?
Ja, da ist was drin. Ja,
was ist das denn?
So, genau.
Hier, Chat, was ist denn da für ein Kraut drin im X-Berg? Da ist doch Kraut drin, das höre ich, das höre ich doch. Warte mal. Da ist doch Kraut drin. Das ist nicht Minze? Nee, Zitronenmelisse? Thymian!
Thymian? Echt?
Thymian. Der Chat sagt Thymian. Guck mal. Also jetzt, wo du es sagst.
Der mit den 60-30-10, der könnte auch bei mir irgendwie im Blog geguckt haben, weil da hatte ich das auch schon mal aufgeschrieben.
Ja, schreib doch, er hat das auf irgendeiner Webseite gelesen. Vermutlich war es deine.
Von meine wahrscheinlich.
Thymian. Ja, Thymian. Thymian finde ich gut. So ein bisschen Thymian. Und zwar kein frischer, sondern eher so, weißt du, wenn ich so Teige mache, mache ich da Thymian rein. So wie nach dem Backen des Teigs in dem Thymian drin ist.
Ja. Ich habe witzigerweise, als ich den Wein aufgemacht hatte, vor ein paar Monaten, hatte ich irgendwie das Gefühl, der hätte so einen Geruch, als wenn so eine Wanze über einen Flusskiesel läuft.
Eine Wanze? Also
Wanzen haben irgendwie, ich weiß nicht, ob du den Geruch von Wanzen kennst, nee, also wenn man so eine Wanze irgendwie mal so wegschnippen muss oder so. Nee. Die haben einen ganz eigenen Insektengeruch und das habe ich jetzt hier im Glas nicht mehr. Aber du irgendwie
meinst diese orangenen Viecher?
Ja, zum Beispiel, oder grüne. Es gibt ja auch so grüne Wanzen, die schon mal...
Ich kenne nur Orangen, die finde ich immer voll fies. Das sind auch Wanzen, diese grünen, die so eckig aussehen?
Ja, genau. Ja, genau. Ja, die riechen auch ein bisschen komisch und so roch der Wein auch. Okay. Plus eben irgendwie so ein bisschen Flusssteine. Das hat er hier nicht, also gar nicht. Also obwohl es ja jetzt der gleiche Jahrgang ist, aber halt ein paar Monate später. Ne?
Weinwanzen.
Ja. Nee, also ich finde schon so ein bisschen herbe Kräuter, aber Thymian kann ich jetzt da nicht rausfinden.
Mhm. Doch, Thymian. Doch, da ist dieses... Thymian hat doch immer so ein bisschen was, so was Medizinisches, immer so ein bisschen.
Ja, weil man es halt irgendwie auch so als Tee oder so irgendwie.
Ach so.
Gerne als medizinischen, also in medizinischen Tees. Ja, stimmt schon.
Noch ein Vorschlag aus dem Chat: Eisenkraut, habe ich aber leider überhaupt keinen Geruch im Kopf.
So. Ja, das hat dann wieder so, das hat ja auch so eine leichte Bitternote. Also Eisenkraut kann auch eine ziemlich hohe Bitternote haben, aber ich weiß es nicht. Kannst dir nicht sagen.
Ja, aber der Geschmack ist schön. Ich glaube, dem wird das auch gut tun, ein bisschen länger offen zu stehen.
Bestimmt.
Nachspülen.
Also ich finde es sehr schön. Es ist so ein bisschen das Konzept, glaube ich, das von den Medienagenten kommt. Ich kenne es jetzt bei einigen Weingütern, die betreuen, so eine Form von Markenwein. Der fällt ja auch optisch sozusagen aus dem Gestaltungsraster raus. Mhm. Ne? Dass du irgendwie einen markanten Wein machst, den sozusagen keine andere macht, ne, in der Form.
Ja.
Und den sozusagen als eigene Marke anbietest. Ne? Mhm. Das ist hier so ein bisschen so das Konzept. Und das finde ich, das geht auch ganz gut auf.
Wenn die so ein Cuvée machen, ne?
Ja.
Wie soll ich sagen? Man macht ja Cuvées, das machen ja eigentlich alle, also überall, wo Dinge zusammengemischt werden, wird das ja gemacht, um durchgehend, also um immer den gleichen Geschmack zu haben. Wie machen die das, dass der Wein nächstes Jahr zumindest ähnlich dem ist wie dieses Jahr? Oder pfeifen die Winzer da drauf? Also weil eigentlich ist das so, dass ich sage, ich mache ein Cuvée und gucke, dass nächstes Jahr mein Cuvée ungefähr so ist wie letztes Jahr, damit die Leute sich darauf verlassen können. Oder ja. Ist es bei Winzern anders?
Nö, das ist bei, also ich würde sagen, bei den meisten Weinen ist es, also wir haben ja in Deutschland vor allen Dingen die Tradition des Rebsorten reinen Weins.
Ja.
Und da lebst du einfach auch mit den Jahren und die Weine werden, also in einem handwerklich gemachten Wein eben von Jahr zu Jahr, sind sie halt unterschiedlich, weil sie das Jahr widerspiegeln. Bei einem Markenwein ist das Konzept tatsächlich so ein bisschen anders. Da würde ich schon sagen, dass dieser Markenwein auch davon lebt, dass er einen hohen Wiedererkennungswert haben soll über die Jahre hinweg. Also wie so ein Brut-Champagner halt von Veuve Clicquot sozusagen. Ja. Mm-hmm. Der halt auch Wiedererkennungswert haben sollte. Und das, den sollte der X-Berg, denke ich, auch haben. Und dann kann es halt sein, dass der bei der nächsten Abfüllung eben nicht 60 Riesling hat, sondern eben nur 50 und dann vielleicht 5% Scheurebe und 5% Chardonnay mehr. Ne?
Was ist, wenn die, also ich meine, du hast doch jedes Jahr eine andere Ernte, oder nicht? Oder sind die Trauben, also ich meine, da steht ein Riesling auf einem bestimmten Boden, ist der im Prinzip immer gleich? Also von Jahr zu Jahr?
Von Jahr zu Jahr? Nee, total unterschiedlich.
Ja, eben.
Also jetzt gerade hier so in nördlicher Breite, wo das Wetter sehr, sehr unterschiedlich sein kann, sind dann auch die Weine total unterschiedlich. Ja. Insofern ist es schwierig, hier einen Markenwein zu machen. Genau. Also zumindest jetzt im handwerklichen Bereich. Also wenn du jetzt, ich sag mal, jetzt zu Reh Kindermann gehst, das ist so eine Großkellerei, ja, die machen dir das. Ne? Also da wird einfach sehr viel im Keller gemacht, ja, um sozusagen jedes Jahr den gleichen, mehr oder weniger gleichen Wein zu machen. Da wirst du keine großen Unterschiede haben. Du hast ja mit dem Weingesetz hast du ja zum Beispiel die Möglichkeit, 15%, also zum einen 15% andere Rebsorten zu nehmen, auch in sortenreinen Wein. Also du kannst sagen, ich habe einen Riesling und es sind trotzdem 15%, sagen wir mal, Gewürztraminer drin. Ist jetzt ein bisschen extrem, aber kann man machen. Und 15% aus dem anderen Jahr. Ja, oder aus älteren Jahren.
Ja.
Das heißt, du hast in gewissem Maße hast du schon auch die Möglichkeit, wenn du willst, eben an vielen Schrauben zu drehen. Ja? Das kannst du dann auch noch zusätzlich zum Beispiel mit Hefen beeinflussen, ja. Also dass du spezielle Hefen in Jahren, speziellen Namen, Jahren nimmst. Du darfst entsäuern. Wenn du jetzt sehr säurestarke Jahrgänge hast, dann darfst du eben entsäuern einen Wein, ne?
Ja.
Und so weiter und so fort. Ja? Oder eben in anderen Jahren im Zweifelsfall irgendwie Süßmost zugeben. Ja? Das ist auch von Weinland zu Weinland immer auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Aber du hast halt sehr viele Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Also gerade jetzt, wenn du wirklich so eine Konstanz reinkriegen willst, gerade bei Weinen, die schnell weggetrunken werden. Ja?
Ja.
Also ich würde mal behaupten, dass die wenigsten Weine, die stark entsäuert werden, das nächste oder übernächste Jahr halten. Ja, dann kannst du die weggeben, dann schmecken die nicht mehr. Aber wenn du im Januar einen Wein sozusagen auf den Markt bringst, der eigentlich schon Mitte des Jahres getrunken sein soll oder Ende des Jahres, kannst du viel fuschen. Auf der anderen Seite, ja. Oder du kannst halt auch dein Überleben sichern, ja.
Ja, also genau.
Ja, klar. Ne? Also ja. Es gibt natürlich auch Winzer, die sind in mehreren Jahren hintereinander so gebeutelt, ja, dass die, wenn die jetzt nicht noch im Keller irgendwie an diesen Stellschrauben drehen, einfach kaputt gehen, ja. Wenn du an der Mosel bist und hast 2 Jahre lang irgendwie eine brutale Säure in deinen Weinen, ja, und kriegst machst einen Gutwein, den eigentlich keiner mehr trinken will, also sozusagen den Brot und Butterwein, ja, mit dem du irgendwie dein Weingut finanzierst, dann fragst du dich auch, also ob du nicht mal irgendwie ein paar Pakete Doppelsalz kaufen sollst, um diesen Entsäuerungsprozess in Gang zu setzen. Ne?
Ein paar Pakete was?
Doppelsalz heißt das. Das ist irgendwie eine spezielle Form, mit der man eben eine Säure aus dem Wein rausholt. Mhm. Die dann irgendwie, die eben Säure bindet. Ne? Mhm. daraus wird nie ein wirklich guter Wein werden. Aber wenn man das kann mit diesem Entsäuern, kriegst du halt zumindest einen vernünftigen Wein hin, den du dann noch verkaufen kannst. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist immer auch eine zweischneidige Sache. Ne? Also man sollte die Leute, weiß Gott, also die fuschen dann nicht, ne? Sondern die machen halt das, was geht, ja.
Justieren.
Ja, die justieren dann ihre Weine, ne? Mhm. Also das machen auch Leute, die da sonst keinen Bock drauf haben, ne? Aber wie gesagt,
da sind dann ja so Leute wie Severin Simon tatsächlich besser dran, der einfach sagt, ich brenne jetzt so viel Schnaps, dass selbst wenn ich einen Ernteausfall habe, die Schnapsbrennerei und der Verkauf mich über das Jahr tragen kann.
Ja. Das ist zum Beispiel ein anderer Weg, da damit umzugehen. Ne?
Ja.
Und da haben es halt andere Länder halt leichter. Ne? Also in der La Mancha oder so oder in Sizilien hast du so Probleme nicht. Ne? Mhm. Da hast du einfach eigentlich jedes Jahr
stabile Klimafelder.
Also bis auf ganz wenige Ausnahmen jetzt vorletztes Jahr war bis nach Sizilien runter ein Scheißwetter. Ja? Mhm. Aber normalerweise hast du da ziemlich konstant gutes Wetter. Und da musst du dir über solche Sachen eigentlich keine Gedanken machen. Aber eben in so kontinental geprägten Klimata, eben mit nördlichen Klima, da musst du dir ständig Gedanken darüber machen. Ne? Hm. Und wenn ich mir jetzt so die letzten Jahre ansehe, das wird halt nicht besser. Ja? Also jetzt diese brutalen Regenfälle, dann hast du wieder brutale Hitze, dann hast du irgendwie Spätfröste, ja, dann hast du irgendwie im August plötzlich Hagel und so weiter. Ne? Also das Feld
hat gerade Spätfrost gehabt nochmal, ne?
Champagner hat Spätfrost gehabt, Chablis hat erst Spätfrost gehabt, dann Hagel gehabt, Alter. Jetzt vor 2 Wochen. Also die Spätfröste waren vor allen Dingen irgendwie sozusagen im südöstlichen Chablis und ich glaube, der Hagel war jetzt vor allen Dingen dann eher im Westen. Hm. Also ja, das ist schon hart. Also jetzt also Werner Torell, die sich auf Biodünnweine spezialisiert haben und damit handeln, die haben dazu aufgerufen, eben auch zu spenden, wirklich, ja. Und die geben Teil eben ihres Gewinnes an die Winzer ab bis übernächstes Jahr, glaube ich, ne? Weil die einfach 3 Winzer haben, die so gut wie, wo einfach praktisch alles weg ist, ja. Alles weg. Das ist ja mit Hagel, das braucht ja nur 10 Minuten, ja.
Ja.
10 Minuten und dann ein ganzer Weinberg zum Arsch. Das ist schon krass. Also das ist einfach, das ist kein einfaches Handwerk. Ja? Also gerade hier im Norden ist es wirklich nicht einfach. Und da kannst du bei manchen, also beim Wetter ganz noch so, bei vielen Sachen kann man viel im Weinberg machen. Ne?
Ja.
Viel Arbeit kann man viel wieder rausholen. Aber gegen so Spätfröste oder Hagelschlag bist du halt nicht gefeit. Ne? Da kannst du nichts machen. Ja.
Ja. Das ist jetzt auch nicht so, dass die ganzen Winzer irgendwie in Geld schwimmen. Es ist jetzt nicht so, dass sie ein gutes Jahr brauchen, um davon 3 Jahre leben zu können, sondern die leben von der Hand in den Mund, oder?
Ja, die leben von der Hand in den Mund. Manche. Also ich meine, es ist nicht umsonst jetzt so, dass die Eltern von den Schwedhelms jetzt irgendwie praktisch also wenig eigene Weine gemacht haben, ja, oder von vielen anderen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie in welchem Umfang die selber Wein verkauft haben, aber es ist, bei vielen ist es ja so. Jetzt bei der Julia Bertram zum Beispiel, die haben zwar auch ein eigenes Weingut, aber es gibt halt viele von der älteren Generation, die viel eben an Fassware verkauft haben, weil sie sich nicht getraut haben auch, ne, diesen Weg zu gehen, weil du musst ja als Winzer, du musst ja alles selber machen, ja. Also du stehst im Weinberg, du stehst im Keller, du machst deine Buchhaltung, ja, und du musst auch noch raus und Marketing machen. Und jetzt heutzutage, ja, ist das ja auch brutal, ja. Also ich meine, du hast einfach eine Wahnsinnskonkurrenz, weil überall auf der Welt guter Wein gemacht wird, ja, oder zumindest vernünftiger Wein, mhm. Ja. Also die Quote an Wein, die eigentlich untrinkbar sind, die ist viel, viel geringer geworden. Das heißt zwar nicht, dass das jetzt charaktervollere Weine werden, aber du musst dich sozusagen davon erstmal abheben, ne, von der breiten Masse.
Ja.
Millionen Hektolitern, die auf der Welt produziert werden. Und dann hast du sozusagen hier in Deutschland eine Wahnsinnskonkurrenz, ja. Jetzt nicht, dass die irgendwie aufeinander losgehen, natürlich, ne? Aber das ist einfach Konkurrenz, auch wenn man irgendwie befreundet ist und irgendwie das benachbarte Weingut hat oder so. Ne? Du musst selber gucken, dass du deine Weine loswirst. Ja. Ne? Und das Zielpublikum jetzt gerade in Deutschland, wo wir eben bei einem total geringen Durchschnittspreis sind, das ist halt klein schon für einen Wein, der 7,50 Euro kostet ab Hof, jetzt wie der Sauvignon Blanc. Wir sagen jetzt, das ist nicht so teuer. Ne? Ja. Die meisten in Deutschland kaufen sowas aber eben nicht. Ne?
Ja, stimmt.
Kaufen sowas einfach nicht. Das heißt, das Zielpublikum ist schon relativ klein, insofern eben auch zum Beispiel hier Medienagenten mit so einem mit solchen Etiketten, ne, das macht schon Sinn. Oder ja, X-Berg mit so einem Markenwein, ne, um einfach einen bestimmten Charakter irgendwie zu zeigen und rauszupolieren sozusagen, dass die Leute schon am also Etikett erkennen.
Wiedererkennungswert genau. Vor allen Dingen. Ne?
Einmal das. Ja. Zum anderen halt, dass die Leute sehen, okay, da ist jemand, der hat einfach mal ein anderes Etikett. Ne? Ja. Das merke ich mir. So, das bleibt irgendwo hängen. Ja. Und den Schritt musst du eigentlich schon haben, bevor du mit den Weinen punkten kannst. Du musst ja erstmal die Leute überhaupt an den Wein kriegen.
Ja. Apropos mit Weinen punkten, kommen wir zu
Wein 3.
Wein 3. Alles Schrauber übrigens, sehr schön.
Ja, Schrauber.
Einerseits sehr schön, andererseits, ich finde das ja schon irgendwie geil, so mit meinem tollen Kellnermesser mit dem Holzgriff, den Korken rauszuholen. Ja. So, hat schon irgendwie was.
Aber gibt's ja auch noch. Die Weine gibt es ja auch.
Ja,
auch.
Klar.
Genau.
Schauen wir mal. Schwedhelm Kreuzberg Riesling.
2014.
Genau. Ja, ich habe mir vorgenommen, nächste Woche gehe ich zum Optiker und bestelle eine Gleitsichtbrille, weil es echt nicht mehr so richtig geht. No. Ich hatte Hoffnung, dass ich noch 2 Jahre Ruhe habe oder so, aber ich setze so oft die Brille auf und wieder ab, dass es geht mir so auf den Keks. Naja. Ah, Riesling. Ah, genau. Feuerstein.
Also jetzt gleiches Jahr, ne? Ja. Und gleicher Weinberg, ne? Ist halt Kreuzberg.
Aber es ist halt nur der Riesling, der im anderen Wein zu 60% drin ist. Ist es derselbe Riesling, der zu 60% in dem anderen Wein ist?
Ja, ich denke. Mhm. Ja.
Oh, der riecht schön. Mhm. Ah, wirklich viel Flint, ne?
Bisschen. Also ich finde es jetzt nicht so viel, aber...
Ich finde schon, dass es der dominante Geruch ist. Also Feuersteinchen ist also bei mir dominant.
Okay. Prost.
Ich habe mich schon wieder beschlabbert. Irgendwie ist heute nicht mein Tag. Oh, der ist
gut. Das ist schön.
Hui.
Sehr schön.
Der hat recht wenig in der Nase eigentlich, ne? Also ist jetzt nicht, was einen so anspringt. Also nee. dieser Feuerstein ist das, was mich angesprungen hat. Alles andere?
Okay. Das war mir jetzt tatsächlich gar nicht so stark aufgefallen, aber ich habe in letzter Zeit relativ, also Weine getrunken, die deutlich mehr Feuerstein hatten. Das ist vielleicht einfach so ein
Feuerstein bisschen. Oder wie der Chat sagt, Knallfroschgeruch.
Ja, genau. Knallfrosch oder Knallplättchen. Ja.
Gibt es das eigentlich noch, Knallplättchenpistolen? Also das, womit wir in der Kindheit Cowboy und Indianer gespielt
haben? Also meine Kinder haben sowas auch noch gehabt. Gut, die sind jetzt auch schon 14, aber ich glaube schon. Also ich finde es jetzt gar nicht so stark. Also dieser Flint, der kommt ja vor allen Dingen, also es ist ja weniger so ein Bodencharakter, sondern eher die Frage des Ausbaus. Ne?
Ja.
Also du, vor allen Dingen eben, wenn du reduktiv ausbaust, das heißt, die Weine sozusagen keine Luft bekommen im Tank, ne, dann spielt sich schon mal so ein Feuersteingeruch rein. Ja. Das ist schon jetzt der üppigste von den dreien, ne?
Ja, aber auch der ausgewogenste.
Mhm.
Ne, also gerade im Mund, da dominiert nichts. Also
ist super schön ausgewogen, ja.
Toll, der ist wirklich toll.
Also ausgewogen zwischen der Säure. Der hat 8 Gramm Säure, das ist schon ordentlich. Und 5,6 Gramm Restzucker. Was halt auch irgendwo zwischen trocken und halbtrocken liegt sozusagen. Ne? Also er hat einfach eine Restsüße.
Also er ist nicht wirklich trocken. Also er ist trocken, nee, aber das ist jetzt... Ja. Trocken.
Nee, das ist
also
schon,
ich würde den nicht hinstellen, wenn jemand sagt, er würde jetzt gerne einen ordentlichen trockenen Wein haben. Ja.
Genau.
Oh, ist der toll.
Das merkt man schon, aber es passt gut, ne?
Mm.
Ja.
Ah, super. Und trotzdem diese Saftigkeit wieder, ne?
Ja, Genau. Und hier hat man auch irgendwie eine klarere Frucht jetzt als bei dem davor.
Ja.
Was irgendwie nicht verwunderlich ist, weil es einfach drei total unterschiedliche Rebsorten sind. Aber hier hast du einfach so diese richtig schöne Riesling-Steinobstfrucht, ne? Und ein bisschen Kernobst finde ich auch und ein bisschen Zitrus dazu. Und aber auch wieder so ein bisschen was von diesem kargen Boden trotzdem, ne? So als Untergrund sozusagen, ne?
Ja.
Finde ich. Das erdet diese Weine so, ne? Die werden halt nicht wirklich breit, auch wenn der üppiger und saftiger ist.
Aber das
die,
ist es, der ist, ne, das der ist verschwimmt ein gutes Wort, halt. Der ist schmal. Das ist ein sehr gutes Wort. Also ich finde, das passt sehr gut. Also nicht breit, sondern schmal. Mhm. Gefällt mir. Hm. Hm. 11 Euro die Flasche. Kannst du auch nicht meckern.
Nein.
Also da kannst du echt, also.
Nee, absolut nicht. Also ich meine, ich glaube, der teuerste Riesling, den die da haben, ist, wenn ich mich nicht irre, das ist der Zeller Schwarze Herrgott. Den haben wir jetzt hier nicht mit drin, aber es lohnt sich, den auch ab Abruf sozusagen zu kaufen. Mhm. Das ist ein super schöner Wein. Das ist, der ist noch so ein bisschen karger und so ein bisschen so ein bisschen introvertierter, vielleicht ein dunkler in der Aromatik. Der hier ist ein bisschen gelber, woran man einfach schön sieht, die Unterschiede, die haben in diesen Lagen, obwohl die irgendwie quasi benachbart sind. Mhm. Aber das ist also vergleichsweise alles zu sehr guten Preisen, finde ich, ne?
Ja.
Ja, das ist einfach sehr gelungen. Das ist ein toller Riesling.
Oh, Chat sagt gerade 11 Euro. Auf meiner Rechnung steht 8,50. Also ich habe jetzt auch nur bei irgendwie beim erstbesten Händler im Internet.
Ach so, okay. Ja, ja.
Das ist, okay, dann. Wahrscheinlich war das der Fehler, ne?
Also der Schwarze Herrgott kostet, glaube ich, 12 Euro, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt die Preisliste nicht hier. Ich habe den irgendwie nicht bekommen.
Guck mal, die werden die doch auf.
Ja, 8,50, bitte dich. Also, nee. Wir haben zwar die Weinliste, aber nicht die Preise dazu.
Ach, Leute.
Ja. Vielleicht kann der ja aus dem Chat ja nochmal sagen, was der Sauvignon Blanc Abruf gekostet hat.
Keine Preisliste, das ist doch bekloppt. Tatsächlich steht nichts bei. Das darf doch nicht wahr sein.
Nee, und man bekommt sie irgendwie noch gar nicht so häufig bei Händlern. Also, ich habe auch so ein bisschen rumgesucht, also auch als ich den X-Berg irgendwie im Glas hatte von ein paar Monaten, habe ich auch rumgesucht, wer den denn eigentlich hat. Also man findet noch gar nicht so viele Händler für diese Weine.
Ja, ja. So, wir haben Preise. Der Sauvignon kostet 7,50, der X-Berg 9,50 und der Riesling 8,50. Mhm. Der Schwarze Herrgott 15,50.
Ah, mittlerweile 15,50, okay. Aber es ist, dann hat er sozusagen die 15-Euro-Grenze überschritten, aber es ist, macht überhaupt nichts. Also würde ich jederzeit empfehlen.
Der Wotanfels kostet 12,50. Wotanfels.
Wotanfels, ja.
Geil.
Das ist total witzig. Also wenn du mal auf die Website guckst, dann siehst du, da ist auch so ein Filmchen bei. Mhm. Und du siehst sozusagen die beiden durch die Parzellen gehen und im Hintergrund ist sozusagen einfach so, wie aus größerer Höhe abgefallen, sozusagen ein Fels, ja, der da mitten in diesen Weinbergen drin steht.
Das ist das halt mit Ton? Also blökt jetzt gleich Ton hier rein, wenn ich danach gucke? Oder?
Ah ja,
okay, ich glaube, dann lasse ich das
zumindest. Ja, lass mal. Guck mal später.
No. Ja. Ich probiere jetzt nochmal den Sauvignon. Ich muss immer an den dicken Micha aus Frankfurt denken bei Sauvignon. Das war so ein Ladenbesitzer auf dem Öder Weg. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß, aber der hatte auch so, da gab's halt Wein und hat auch einmal die Woche oder sogar jeden Abend hat er irgendwie was frisch gekocht und so, also so, ne, wie modern ist, nur halt vor 10 Jahren.
Ja.
Und der hat mir halt meine Flasche Sauvignon hingestellt mit den Worten: "Hier, so muss es Sauvignon Blanc schmecken."
Und wo kam er her?
Wer? Der Micha?
Nee,
der Sauvignon Blanc. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Ach, Scheiße.
Kann aber gut sein, dass ich das damals verblockt habe. Ich habe damals recht viel über Wein geschrieben. Weil ich ja praktisch nachts immer alleine zu Hause saß.
Okay.
Ich guck mal, ob ich das auf der.
Also ich bin kein, ich werde auch in meinem Leben, glaube ich, kein Sauvignon Blanc-Fan mehr.
Mhm.
Also mir wird manchmal wirklich schlecht, wenn ich schon meine Nase in Sauvignon Blanc-Gläser halte. Und ich bin ja zum Beispiel wirklich ein großer Freund geworden vom neuseeländischen Weinbau. Zumindest von vielen Weingütern, die da arbeiten.
Das war in 2006 Macon Village.
Macon?
Macon Village.
Ah, Macon ist aber Chardonnay.
Stimmt, steht hier. Hab ich auch, siehst du, scheiße. So muss es Chardonnay schmecken, hat er gesagt.
Okay. Steht
hier. So muss ein Chardonnay schmecken, waren die Worte des Chefs meines neuen Lieblingsweinladens in Frankfurt, den ich ja anfangs nur aufgrund seiner unkonventionellen Wortwahl vertraut habe. Naja, siehst du. Bouchard okay. Per Effil.
Gut. Ich finde, ich habe von Bouchard Per Effil noch relativ selten Chardonnays getroffen, probiert, von denen ich jetzt gesagt hätte, so muss ein Chardonnay schmecken. Aber wenn der das gesagt hat,
riecht zunächst ein wenig nach Kaugummi.
Okay.
Dann kommt ein wenig so. Stein, aber kein Schiefer, wie beim Riesling, sondern eher dieser staubige Steinkellergeruch.
Okay.
Roquefort, Gras, Freitagtasche. Explodierende Stachelbeeren.
Echt?
Grünes Zeugs.
Was steht da jetzt echt?
Das ist das, was ich damals geschrieben habe. Das war im Februar 2008.
Das ist so darf kein Chardonnay riechen.
Es endet, also mein Posting endet aber mit Danke, Micha.
Ja, das mag ja sein, weil du überhaupt gar keine Ahnung davon hattest, wie ein Chardonnay riechen sollte, aber so soll er nicht riechen. Ja. Also Freitagtasche ist dann schon so ein bisschen auf was wie dieses verbrannte Gummi oder auch Flint. Ne? So dieses, gut, das ist dann wieder so diese Reduktionsnote, aber eben dieses grüne, stachelbeerige, aber auch sonst das, was du da irgendwie auflistest, das hat mit Chardonnay normalerweise relativ wenig zu tun, würde ich sagen.
Wer weiß, wie ich es heute schreiben würde. Damals habe ich mehr oder minder gerade, also wann habe ich denn angefangen zu schreiben drüber? 2007, glaube ich.
Ja, aber du hast eigentlich immer von Anfang an, finde ich, ein gutes Vermögen gehabt, das irgendwie zu erkennen und auszudrücken. Also insofern würde ich dir da jetzt schon vertrauen. Aber eine Stachelbeere ist zum Beispiel eher wirklich typisch für Scheureben, Sauvignon Blancs oder ähnliche Rebsorten, ne? Aber nicht für Chardonnay.
Das Schlimme ist, dass ich seit Jahren erzähle, der hätte gesagt, so muss es Sauvignon Blanc schmecken. Und eigentlich hat er Chardonnay gesagt. Passt doch viel besser in den Dialekt, so muss es Chardonnay schmecken.
Ja, passt auch besser zur Beschreibung. Ne?
Was, das Weinrätsel.
Ja.
Was hat heute getrunken?
Genau, dieser Sauvignon Blanc gefällt mir weiterhin sehr gut, weil er einfach eine schöne Balance hat zwischen dieser Aromatik, die jetzt doch ein bisschen mehr von diesem Stachelbeer hat und ein bisschen mehr von Cassis, finde ich.
Mhm.
Und,
wenn er ein bisschen offen gewesen ist, dann verliert er auch was von dieser Bitterkeit.
Mhm.
Er fängt auch gerade an, mir zu gefallen.
Mhm. Dann bleibt aber eben auch hier immer das Schlanke dabei und bleibt am Gaumen einfach super saftig. Mhm. Also es ist echt ein schöner Wein. Gefällt mir echt gut. Und es ist halt überhaupt nicht plakativ. Das ist wirklich schön. Das ist gar nicht so einfach, das bei dieser Rebsorte hinzubekommen.
Aber der Riesling, der Riesling. Mhm.
Ja.
So, der Chat sagt,
jetzt bitte den
X-Berg trinken, falls noch was im Glas ist. Anscheinend braucht er ein bisschen Zeit und Wärme. Mhm. Bin gespannt. Oh, das ist mal interessant. Der wird jetzt ein bisschen blumig.
Habe ich mir fast gedacht, dass mit Wärme sozusagen die Scheurebe dominanter wird.
Mhm. Das heißt, die Scheurebe ist das Blumige?
Ja.
Okay.
Also Riesling auch ein bisschen. Chardonnay bestimmt nicht. Mhm. Aber,
Der Chat sagt, deutsche Winzer besser mit Abhofkäufen unterstützen, da bleibt die Marge bei ihnen statt beim Händler. Ist das so? Also verdienen die Winzer mehr daran, wenn ich bei denen kaufe? Oder haben die sogar noch höhere Kosten, weil die den ganzen Verpackungsaufwand und Versandaufwand und so haben?
Nö, die verdienen vielleicht ein bisschen mehr daran, aber ich sag mal so, ein guter Händler, der ein gutes Angebot hat, gehört genauso unterstützt wie die Winzer, die er vertritt. Das Wichtigste, finde ich, ist, und das kriegen immer noch einige Winzer hier in Deutschland nicht hin, also erstens, dass sie eine Kontrolle darüber haben, welche Händler sie beliefern,
ja,
und dass das nicht total zerfleddert.
Das heißt, die liefern an Großhändler und der beliefert dann die Einzelhändler oder wie ist es?
Ja, das sollte genau nicht sein.
Okay.
Also Ich finde, am besten ist ein direkter Kontakt zwischen einem Winzer und einem Händler. Mhm. Sodass der Winzer eben auch eine Kontrolle darüber hat, welche Händler zu welchem Preis seine Weine verkaufen.
Ah, okay. Damit nicht sowas passiert wie, der kostet 15 Euro, obwohl er eigentlich beim Winzer für 9 zu kriegen ist oder sowas.
Das Problem ist meistens der Preisverfall, ja, dass viele Händler die Weine zu günstig anbieten.
Ja.
Oder umgekehrt, darauf wollte ich auch noch hinaus, was auch sehr wichtig ist, ist, dass der Winzer seinen Wein zum gleichen Preis verkauft, wie er ihn bei einem Händler verkauft haben möchte. Ja? Also wenn ich jetzt Händler bin und habe einen Kontakt zu den Schwedhelms, dann sollte der Georg Schwedhelm mir sagen, okay, der Sauvignon Blanc, den solltest du für 7,50 Euro verkaufen. So verkaufen wir den auch ab Hof.
Mhm.
Und dann muss aber die Marge für den Händler stimmen.
Mhm.
Ja? Klar, wenn du den jetzt beim Winzer selber kaufst und der verkauft den aber auch für 7,50 Euro, dann hat der natürlich mehr dran. Ja?
Mhm.
Aber ein Winzer heutzutage schaffen es die wenigsten Winzer davon zu überleben, dass die Leute die Weine ab Hof kaufen. Ja?
Ja.
Der braucht seine Händler.
Ja.
Insofern muss man immer auch die Händler unterstützen.
Okay.
Finde ich. Problematisch wird es tatsächlich dann so ein bisschen, wenn der Winzer eben diese Weine an jeden x-beliebigen Händler verkauft oder eben an Großhändler tatsächlich diese Weine weiterverkaufen, an Einzelhändler, die sich dann direkt drum scheren, was der Wein kosten soll und im Zweifelsfall, um die Konkurrenz zu unterbieten, den Wein eben zu Dumpingpreisen verhökert.
Und das kommt häufig genug vor.
Mit genau, mit irgendwelchen anderen Sachen. Ne? Oder irgendwann halt auch dran pleite geht. Aber dann bereinigt sich das selber. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Ne? Für viele ist es echt ärgerlich, weil die von ihren normalen Margen eigentlich gar nicht runter können und es eben auch unlauter ist irgendwie. Ne?
Mhm.
Ja, also insofern beides. Also wir haben ja jetzt in der letzten Zeit weniger, also viel mehr Winzer sozusagen gehabt direkt. Also wo jetzt wir bei den Winzern die Pakete bestellt haben als Händler. Wobei ich nächsten Monat auch mal wieder einen Händler mit dabei haben möchte. Ich finde, das sollte auch so ein bisschen ausgewogen sein.
Mhm.
Ja.
Aber dann müssen wir wieder bezahlen. Ne? Das
nö.
Nee? Ja, dann. Dann soll's mir recht sein. Da gab noch eine Frage aus dem Chat. Wie ist es mit Winzern und der Gastronomie? Aber da verstehe ich die Frage nicht so richtig. Dass Winzer an Restaurants verkaufen?
Ich kapiere
die Frage immer noch nicht. Kapierst du die?
Ja, wie ist es? Also wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Also es gibt Winzer, die natürlich direkt, also es gibt Gastronomen, die umgekehrt ist es ja. Es gibt Gastronomen, also das lohnt sich nur, wenn die einen Sommelier haben.
Ja.
Es gibt Sommeliers, die kaufen direkt bei Weingütern und kaufen bei Händlern. Ja.
Mhm.
Also es gibt, manchmal hast du ja einfach, du bist ja als Sommelier viel in der Weinwelt unterwegs und du kennst natürlich deine Winzer, ja, im besten Fall.
Ja.
Bist du der falsche Sommelier eigentlich, ne? Und also zumindest deine deutschen und österreichischen Winzer.
Mhm.
So. Und kaufst du die Sachen eben direkt vom Winzer. Häufig. Aber ein Sommelier kommt auch nicht drumherum, eben mit Zwischenhändlern oder mit Händlern zusammenzuarbeiten.
Mhm.
Ja. Also viele Sachen bekommst du nur vom Händler, weil der Händler irgendwie auch Exklusivrechte hat. Jetzt gerade wenn es ums Ausland geht, ja.
Ja.
Ja. Also jetzt zum Beispiel hier beim So-Sein, ich habe ja direkt erkannt, wer die Karte sozusagen zur Verfügung stellt, also die Weine für die Karte, ja. Die Weine kriegst du halt nur bei Martin Kössler, ja.
Okay.
Also viele der Weine. Also jetzt gerade da, ich habe es an der Zusammenstellung einfach gesehen, ne?
Mhm.
Aber viele Weine bekommst du im Prinzip, kriegst du die einfach nur bei Martin Kössler und nicht woanders. Und das ist wiederum auch richtig und wichtig, dass auch ein Händler wiederum seine Exklusivitäten hat. Ne?
Andererseits hat der Winzer aber dann im Zweifelsfall das Problem, dass er seinen Wein nicht verkauft kriegt, weil der Händler nicht genug verkauft kriegt, oder?
Ja gut, dann musst du es halt irgendwann wechseln.
Okay.
Na, wenn das nicht funktioniert, dann werden die das wechseln.
Mhm.
Ja. Ich gucke nochmal gerade nach. Hier so Sachen wie Giorgio Clyde zum Beispiel, was er da auf der Karte hat, oder Au Bon Climat, den Chardonnay. Den kriegst du tatsächlich nur bei Martin Kössler, weil er die exklusiv importiert.
Aubron Klima, sehe ich gar nicht.
Getränkebegleitung, der zweite. 2010er Chardonnay Aubron Klima.
Nee, ist, war auf meiner Karte dann noch was anderes.
Ah, sorry.
Ah, die haben auch eine vollkommen aberwitzige Weinkarte. Also es war, da war dann auch so, saß so ein Paar mit also in einem Raum, also in einem, wie nennt man es, Gastraum. Mhm. Und auch so, ja, Weinbegleitung. Und die so, ja, wir sind ja Rotweinfans. Wo ich schon dachte, fuck you. und wir würden gerne rum. Und dann sagte der Sommelier, aber was ich total cool fand, ja, nee, keine gute Idee, da jetzt Rotwein dazu zu trinken. Lassen Sie mich Ihnen mal einen Weißwein empfehlen. Ich so, ja, wir sind ja Rotweinfans. Das hat richtig gemerkt, die haben halt Geld und gehen halt ständig irgendwie so essen und sowas. Und dann hat er denen da, ich weiß gar nicht, leider nicht mehr, was es war, aber das muss der orangeste Orange Wine gewesen sein, den es überhaupt nur gibt auf der Welt. Also, weißt du, Weißwein 7 Monate auf der Maische gestanden oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr, aber war wirklich so spektakulär, dass ich die ganze Zeit drüber geschielt habe und dachte, wenn die einmal nett zu mir gucken, frage ich, ob ich wenigstens mal dran riechen darf.
Haben sie aber nicht.
hinterher, als sie dann gingen, quatschten die mich sogar an und dann stellt sich raus, nee, sind irgendwie echt Food-Nerds mit Geld. So ein älteres Ehepaar war das. Dann habe ich auch gesagt, ich beneide sie die ganze Zeit um ihren Wein, aber hat er trotzdem nichts rausgerückt. Naja, ich weiß nicht mehr, was es war, aber eine tolle Weinkarte haben die auch da, ja.
Mhm, okay.
Soweit ich das beurteilen kann. Was ist. Das liegt auch nahe. Ich meine, das können die sich auch nicht leisten, da dann irgendwie so einen Scheißwein
zu bringen. Nein, das kannst du dir nicht leisten.
Ja.
Das stimmt, du kannst nicht irgendwie Sterne-Gastronomie machen und dann irgendwie keinen Weinkeller haben.
Ja. Ja. Der also Koch, also halt übrigens der Küchenchef da im Soßein, der hat einen Stern, allerdings aus seinem letzten Laden, also nicht für den Laden.
Ja.
Jetzt frage ich mich gerade, ob ich hätte sagen sollen, obwohl er den verdient hat, aber ich kann er gar nicht beurteilen.
Ach ja, das ist ja immer auch so eine Sache mit den Sternen. Das macht es ja auch nicht unbedingt immer einfacher für die Restaurants, ne? Muss man auch sagen.
Ja,
also auf der einen Seite will,
war er ziemlich entspannt.
Also. Ja, wie gesagt, also der kann wahrscheinlich auch, also ich habe mal ein längeres Interview mit ihm gelesen auch und der sagte, klar, also wir kalkulieren schon sehr genau und wir wollen natürlich irgendwie auch gut in die Gewinnzone fahren, aber ich muss das nicht von heute auf morgen. Und es ist natürlich bei anderen Restaurants jetzt wie beim Billy Wagner, also Nobelhart und Schmutzig oder so, ist das anders. Ne? Der hat sich Geld zusammengespart und dann musste der von vornherein sehr, sehr gut durchrechnen, dass das Ding auch funktioniert. Ja. Ne? Und zwar so, wie er das haben möchte. Also zum Beispiel auch eben auch so, dass du 11 Monate im Jahr alles gibst und dann einen Monat eben zumachst im Sommer oder anderthalb oder so. Ne? So Sachen, die musst du aber, also du musst die ganzen 8 Leute oder 10 Leute da weiter bezahlen. Ja. Und das muss ich halt übers Jahr hinweg einspielen. Reinspielen, besser gesagt, musste einnehmen und das ist halt verflucht schwer.
Ja. Man verdient halt nichts, da muss man halt einfach
sagen.
Ich weiß, ich habe früher in der Pizzeria, ich habe als Schüler in der Pizzeria gearbeitet. Und selbst da war es so, und das war halt die einzige Pizzeria da im Ort, wo im Grunde alle hingegangen sind, die eine Pizza essen wollen. Aber da war es halt auch wirklich so, dass der Chef immer gesagt hat, wir verdienen am Essen nichts. Ne? Und je besser das Essen ist, desto weniger verdienen wir dran. Wenn hier jemand Fleisch essen geht, ist das eigentlich unser Ruin. Du verdienst halt nur an den Getränken, die du verkaufst. Ja,
und das darf halt nicht sein. Ne? Das ist
kacke. Ist ein bisschen schade. Andererseits wär's dann
muss auch nicht mehr so sein, aber
andererseits wäre es also wahrscheinlich auch so, dass du würdest dann halt nicht mehr für 11, 12 Euro deine Pizza bekommen, sondern müsstest 18 bezahlen und dann kommt wieder keiner. Womit wir wieder das Problem vom Anfang hätten, auch aus dem So-Sein.
Ich sag mal, also wie hieß der Laden irgendwie? Standard, ne?
Standard, ja, dieser Pizzaladen, ja.
Genau. Die nehmen ja fast schon so viel dafür, ne? Und
da rennt
halt die Zutaten sind vielleicht auch besser, aber ich sag mal, du kannst diese Sachen, also du kannst die Preise manchmal nehmen, wenn du irgendwie die komplette Story drumherum baust, ne?
Mhm.
Also wenn du das richtige Marketingkonzept hast, dann kannst du auch die Preise nehmen.
Ja.
Auch hier in Deutschland mittlerweile, ne, für bestimmte Sachen. Gerade so Sachen, die jetzt so ein bisschen en vogue sind. Du kannst ja auch irgendwie viel Geld für einen Burger nehmen. Ne?
Das ist der eigentliche Wahnsinn. Aber kannst du hier Burger für 12, 13, 14 Euro verkaufen. Das
ist ja total verrückt.
Ja, stimmt.
Ja. Aber da sollte zumindest was dran verdient werden. Mhm. Aber in der Sterneküche ist es echt schwierig. Also ich krieg nur immer wieder mit, also dass sich irgendwelche Gastronomen irgendwie erhängen, erschießen oder aufhören und sich irgendwie übernommen haben und so weiter und so fort. Also, ja, das ist ist kein einfaches Brot.
So, jetzt haben wir schlechte Laune verbreitet und jetzt gehen wir nach Hause.
Und trinken wir sind wir Schluck, schon. Trinken wir noch einen Schluck Kreuzberg, um wieder gute Laune zu kriegen.
Stuck Riesling, ne? Schlückchen Riesling, komm, genau. Jetzt, ich trinke jetzt mal ein Glas. Die ganze Zeit habe ich ausgespuckt. Ich habe, glaube ich,
das Gespräch war auch viel stärker im Fluss als
beim oder? Letzten Mal. Oder? Ja gut, letztes Mal war es schlimm. Letztes Mal habe ich mir wirklich den Arsch zugezogen. Schlimm. Also ja, das tut mir auch sehr leid. Ich sollte das vielleicht wirklich so öfter so machen.
So ist doch gut, ja.
So ist doch genau, so ist gut. Und dann hinterher einfach einen Arsch zuziehen, genau.
Ja, so.
Dann merkt das auch keiner, ne, dass ich da so offensichtlich ein Problem habe. Nee, habe ich ja anscheinend
letztes Mal.
Was?
Letztes Mal war es schon echt witzig.
Grenzwertig, ja. Es war grenzwertig. Ja, grenzwertig. Ja, genau. Ja. Aber so ist das halt.
Ja, ist halt Flaschen.
Genau, so heißt die Sendung, Flaschen, und genau das sind wir. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Haben wir schon einen neuen Termin? Nee, haben wir noch nicht.
Nee, haben wir noch nicht. Alles müssen klar. Wir irgendwie in Kürze durchgeben. Ich weiß auch noch nicht genau, sozusagen, was es geben soll. Okay. Aber ich mache mir jetzt Gedanken.
Du machst dir Gedanken. Ach, warte mal, ich mache eine kleine Ankündigung, die kann ich ja jetzt schon mal sagen. Ich muss nur gerade mal in den Kalender gucken. Es wird mal wieder ein Hörertreffen geben, ein Vrindt-Hörertreffen. Und zwar im Odonien in Köln. Ist so ein... Ach, guckt's einfach im Internet nach. Also im Odonien wird es ein Hörertreffen geben. Das haben wir jetzt schon 2 Jahre hintereinander gemacht. Das war immer ganz nett. Da gibt's dann ein Bierchen, eine Bratwurst und das, was ihr halt sonst noch mitbringt. Also da stehen Grills tatsächlich, also riesengroßer Grill, wird dann auch immer schön mit einem Schweißbrenner angezündet und so. Also richtig Remi-Demi. Jeder bringt was mit. Ich gebe ein Bier aus. Und wer kommt, der kommt. Und zwar am 18.07.2016. Da machen wir ein Hörertreffen im Odonien. Irgendwann ab dem Nachmittag. Ich werde das auch sicherlich nochmal im Blog ankündigen. Aber kann man jetzt auch schon mal sagen, wo ich den Termin weiß.
So. Genau. Und wir müssen uns dann nochmal Gedanken darüber machen, dass wir Wein und Käse anbieten im Herbst. Ja, Wein und Käse.
Im Herbst
mal,
ist so. Ja? Okay.
Im Herbst.
Ja, gerne.
Im Herbst.
Herbst ist gut. Herbst ist gut. Das war's.
Schön.
Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Bis bald.
Wer redet, ist nicht tot.